Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Ich bin Trisha Tuttle, die neue Intendantin der Berlinale. Und ich freue mich, euch kennenzulernen.
Auf Deutsch begrüßte Trisha Tuttle ihr Publikum. Die neue Berlinale-Chefin hat heute ihr Programm vorgestellt. Und was bei den 75. Internationalen Filmfestspielen zu erwarten ist, dazu gleich mehr. Warum das angesehene Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin sich besser einen anderen Namensgeber suchen sollte, darüber wird in Hamburg heftig diskutiert. Es gibt Gutachten und eine neue Biografie dazu. Und was die für neue Erkenntnisse bringt, darüber spreche ich mit dem Historiker Jürgen Zimmerer. Und wir nehmen Sie mit zu einer Retrospektive des kurdischen Künstlers Ahmet Güneş Tekin in der Istanbuler Kunsthalle Fesane. 3 Wochen müssen Filmfans noch warten, dann am 13. Februar geht's los mit der Berlinale. Und was da auf dem Programm stehen wird, das hat heute Trisha Tuttle vorgestellt. Sie ist die neue Chefin der internationalen Filmfestspiele, die zum 75. Mal stattfinden. Als Nachfolgerin von Carlo Chatrian und Mariette Riesenbeek hat sie kein leichtes Erbe angetreten, denn die letzte Berlinale war ja von heftigen politischen Diskussionen überschattet. Vor allem nach der Preisverleihung, bei der Filmschaffende auf der Bühne mehrfach über Gaza sprachen und dabei Begriffe wie Genozid benutzten und es danach lange Auseinandersetzungen über Antisemitismus gab. Heute also die Programmvorstellung der 75. Jubiläumsausgabe und meine Kollegin Susanne Burg aus unserer Filmredaktion war dabei. Hallo Susanne.
Hallo.
Im letzten Jahr, da hat Trisha Tuttle verkündet, dass sie wieder größere Filme präsentieren will, also Filme, die mehr Einfluss aufs internationale Filmgeschäft haben. Mit Blick jetzt auf dieses Programm, wird ihr das gelingen in diesem Jahr?
Also es gibt ja zum einen den internationalen Wettbewerb und dann auch eine Sektion, wo traditionell viele Stars kommen, die Reihe Berlinale Special. Und da muss man wirklich sagen, ja, es wird größere Filme mit großen Stars geben. Einer der heiß erwarteten Werke international ist der neue Film von Oscar-Preisträger Bong Joon-ho. Seit Monaten warten viele auf den Nachfolger vom Riesenerfolg Parasite, dieses südkoreanischen Regisseurs. Der neue Film heißt Mickey 17, ist englischsprachig und hat einen definitiven Star, Robert Pattinson. Also, dass der zur Berlinale kommt, dieser Film hat international schon für viel Anerkennung gesorgt. Heute ist dann noch bekannt geworden, dass auch Timothée Chalamet kommen wird für die Bob Dylan-Biografie A Complete Unknown. Der Film wiederum gilt ja als großer Oscar-Anwärter. Und was ganz zentral ist, die internationale Presse und Fachpresse, die schaut wieder auf die Berlinale, die ist neugierig geworden. Das sieht man an den vielen Artikeln, die gerade über die Berlinale erscheinen. Die Industrie wird massiv vor Ort sein und das ist das Wichtige, denke ich, auch für die Berlinale, dass sie wieder relevant wird. Die Bedeutung, die hatte sie in den letzten Jahren leider so ein bisschen eingebüßt.
Jetzt schauen ja auch immer alle auf den Wettbewerb, um den ging es heute natürlich vor allem. 19 Filme sollen da ins Rennen gehen. Dabei ist auch der US-amerikanische Regisseur Richard Linklater, der war ja schon häufiger bei der Berlinale. Zeigt sich da bei sowas auch ein Profil dieser neuen Festivalchefin?
Also ich konnte Trisha Tuttle im Verlauf des letzten Jahres 2 Mal treffen und da war immer wieder interessant, wie sehr sie verstehen wollte, wie Berlin tickt, wie das Festival tickt. Sie hat immer gesagt, sie setzt auf Neuentdeckungen, aber auch auf Kontinuität und insofern passt eine Wahl wie Richard Linklater. Er kommt nach Berlin mit einem biografischen Musikdrama Blue Moon über den Broadway-Komponisten Lorenz Hart, gespielt von Ethan Hawke. Und auch andere bekannte Berlinale-Gäste werden kommen, darunter der rumänische Regisseur und Goldene Bären-Gewinner Radu Jude. Dann einige unbekanntere Namen, also hier die Entdeckung, mal schauen, wie gut die funktionieren werden. Überraschend sind die deutschen Wettbewerbsbeiträge, finde ich. 2 gibt es. Da sagt sie offensichtlich ganz deutlich, ja, es gibt zwar Tom Tykwer, der die Berlinale eröffnet, Jan-Ole Gerster, der im Panorama läuft, aber schaut mal, es gibt unbekannte Namen, die sich lohnen zu entdecken. Und zwar sind das eben Frederik Hambalek mit seinem 2. Langfilm, Was Marielle Weiß heißt der Film, über die Eltern eines Mädchens, das telepathische Fähigkeiten entwickelt. Und Yunnan vom syrisch-ukrainisch-deutschen Regisseur Amer Fakhr Eldin über einen Exilautor, der seinem Leben ein Ende setzen möchte. Also die beiden Filme in den Wettbewerb zu nehmen, das ist durchaus eine mutige Entscheidung und ich bin sehr gespannt auf die Filme.
Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, es gab ja letztes Jahr heftige politische Diskussionen, das ganze Festival hindurch eigentlich. Trisha Tuttle hat das ja sozusagen geerbt nach dieser letzten Berlinale. Hat sie dazu irgendwas gesagt oder wie geht sie damit um?
Also sie hat deutlich mit den Folgen zu kämpfen gehabt, sagt sie immer wieder. Es gab Boykottaufrufe unter anderem von Strike Germany, weil die Berlinale angeblich jegliche Kritik an Israels Vorgehen in Gaza zensieren würde. Und Trisha Tuttle hat in den letzten Wochen immer wieder zum Dialog aufgerufen. Das hat sie auch heute wieder getan.
Die Berlinale wurde 1951 ins Leben gerufen. Die Welt sollte im Kino zusammenkommen und Deutsche sollten andere Kulturen durch Film erfahren. Diese Idee fühlt sich immer noch sehr dringlich an in einer Zeit, da so viele Nationen nach innen gucken. Kino hilft, dass wir uns gegenseitig verstehen.
Cinema does help us connect with and understand each other.
Also sie sagt, dass die Berlinale ein politisches Festival ist, dass das in der DNA des Festivals und der Stadt angelegt ist. Aber immer wieder hat sie heute darauf verwiesen, dass die Berlinale auch mehr ist, dass es jetzt auch bitte mal um die Filme gehen soll, nicht um die Politik. Das war schon immer wieder eine sehr deutliche Botschaft heute.
Also Filme, Politdiskussion, aber es geht immer auch bei allem ums Geld. Es wird überall gespart und auch die Berlinale hatte ja in den letzten Jahren mit Kürzungen schon zu tun. Jetzt kam gestern die Meldung, dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth nochmal 2 Millionen Euro extra zusteuern will für die Berlinale. Ist das nochmal ein deutliches Bekenntnis zu diesem Festival?
Ich würde denken, auf jeden Fall ein Bekenntnis zum Festival, auch zu Trisha Tuttle, die ja zuvor in London beim BFI-Festival so viel gute Arbeit geleistet hat, bevor sie nach Berlin kam. Trisha Tuttle hat heute gesagt, die Berlinale hat jetzt ein ausgeglichenes Budget, das ist eine gute Voraussetzung. Und jetzt muss die Berlinale nur noch unter Beweis stellen, dass sie eine große internationale Strahlkraft auch tatsächlich wiederentwickeln kann.
Susanne Burg, vielen Dank für diese Eindrücke und Informationen vom ersten Auftritt der neuen Berlinale-Chefin Trisha Tuttle. Heute hat sie das Programm der 75. Ausgabe des Festivals verkündet und das findet statt vom 13. bis zum 23. Februar. Umbenennungen von Straßen, Plätzen oder Institutionen wie Hochschulen, die gibt's in den letzten Jahren immer wieder, etwa wenn die Namensgeber Nazis, Antisemiten oder Kolonialisten waren. In Hamburg wird morgen darüber diskutiert, ob Bernhard Nocht als Namensgeber des Tropeninstituts noch tragbar ist. Seine Haltung während des Kolonialismus und des Nationalsozialismus erscheint fragwürdig. Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin hat deshalb die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg beauftragt, ein Gutachten zur Person seines ersten Direktors zu erstellen. Und zugleich ist im Rahmen der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe eine umfassende Biografie über Bernhard Nocht verfasst worden, die jetzt auch im Waldstein Verlag erschienen ist. Leiter dieser Forschungsstelle ist Jürgen Zimmerer. Er ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Hamburger Universität und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Zimmerer.
Guten Abend.
Sie haben ja ein Vorwort zu dieser Biografie Nochts, die Ihr Kollege Markus Hedrich geschrieben hat, verfasst. Und darin schreiben Sie, dass Nochts Lebensgeschichte exemplarisch sei für die Verbindung von Militär, Kolonialismus, Rassismus, Monarchismus, Wissenschaft und moderner, effektiver Verwaltung, die für die weitere deutsche Geschichte so verhängnisvoll werden sollte. Wo zeigt sich das denn bei ihm in der Biografie besonders deutlich?
Bernhard Nocht ist exemplarisch, glaube ich, für eine Elite des Deutschen Kaiserreiches und auch dann der Weimarer Republik und des verhängnisvollen Wirkens, denn er war Monarchist, er war Marineoffizier, er war selbst in kolonialen Eroberungen beteiligt, kommt dann zurück nach Deutschland, macht seine medizinische Karriere und baut das auch auf diesen Erfordernissen des deutschen Kolonialreiches. Und tragisch ist oder verhängnisvoll ist zum einen, dass er diese koloniale und rassistische Einstellung nie ablegt, dass er auch die monarchistische Einstellung nie ablegt und noch als Rektor der Universität Hamburg in den 20er Jahren im Grunde für die Rückgewinnung der deutschen Kolonien plädiert, sodass im Grunde sein ganzes Leben, sein ganzes berufliches Leben um diesen Kolonialismus eigentlich kreist und eben auch um den Rassismus, der diesem Kolonialismus innewohnt, sodass man eigentlich nicht mehr sagen kann, dass der Mann in irgendeiner Art vorbildhaft sein kann für eine der großen medizinischen Forschungseinrichtungen Deutschlands im 21. Jahrhundert, sogar ein Teil der Leibniz-Gesellschaft.
Aber ich nehme mal an, dass das doch weitgehend bekannt gewesen sein müsste. Ist das jetzt eine neue Erkenntnis oder wieso ist jetzt diese Diskussion da so aufgekommen?
Naja, es war manches bekannt, das, was Markus Hedrich eben in jahrelanger Forschungsarbeit, Quellenarbeit herausarbeitet, ist, wie tief dieser Kolonialismus und Nocht verbunden sind. Dass das nicht irgendwie Nocht auch, wie Konrad Adenauer beispielsweise, für die Rückgewinnung von Kolonien war, sondern dass Bernhard Nocht zutiefst Kolonialist war, aus tiefster Überzeugung. Und das eben auch ein Teil seiner Arbeit prägte und dass sich das mit diesem Rassismus verbindet. Was Hedrich gefunden hat, ist eben auch Planungen und Empfehlungen von Bernhard Nocht, im Grunde in Dar es Salaam, also im Deutsch-Ostafrika damals, die Wohngebiete zu segregieren nach, in Anführungszeichen, Rassen. Und dass das auch in Lazaretträumen des Instituts in Hamburg geplant und umgesetzt wurde und dass er immer wieder eigentlich schon in der Cholera-Epidemie in Hamburg immer sagt, also es gäbe bestimmte Rassen, immer in Anführungszeichen bitte, wir wissen ja, dass es keine Rassen gibt, noch glaubt daran, eben dann Träger bestimmter Krankheiten sind. Das heißt, wir haben einen Menschen von uns, der zum einen Rassist ist und der Kolonialist ist und man muss eben sagen, Kolonialismus ein zutiefst verbrecherisches System, ein rassistisches Ausbeutungssystem ist, das er forciert und das er auch nie ablegt und das ihn eigentlich meiner Meinung nach diskreditiert als Namensgeber. Was noch gerettet hat bisher, ist eigentlich, dass er kein Antisemit war. Er war mit, wie es in unseligen Diktion der Nazis ist, mit einer Jüdin zweiten Grades verheiratet, die hat er nicht verlassen. Also das war er nicht und deshalb sagen heute noch manche, naja, er war kein Antisemit, dann wäre es ja klar, da müssten wir umbenennen, er war ja nur Kolonialist und Rassist. Und ich denke, das ist natürlich auch keine zeitgemäße Haltung mehr, wenn die Evidenz da ist und da stimmen eigentlich alle überein, dass er Rassist war, dann ist er als Namensgeber nicht mehr tragbar.
Es gibt ja auch ein Gutachten jetzt, das erstellt wurde, als Grundlage vielleicht für eine mögliche Umbenennung, erstellt von Thomas Groß-Bölting von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Was empfiehlt der denn?
Thomas Groß-Bölting schreibt dieses Gutachten und kommt zu einem Schluss. Also die Faktenlage sieht er, glaube ich, ganz genauso wie Markus Hedrich und ich, sondern welche Schlussfolgerungen zieht man daraus? Und er sagt im Grunde, das ist eine politische Entscheidung. Es gäbe genug Sachen, die man noch vorwerfen könnte, aber es sei eben nicht so eindeutig wie in anderen Fällen. Also noch war kein Mengele. Ja, machte das nicht. Nocht war noch nicht mal ein Robert Koch, der Menschenversuche machte. Und wir wissen ja auch, das Robert Koch-Institut ist leider immer noch nicht umbenannt. Aber es sei eine politische Entscheidung. Ich bin der Meinung, aus der Sicht, wenn man weiß, was Kolonialismus bedeutet, gerade für die Kolonisierten und was dieser Rassismus, der im Kolonialismus steckt, eben auch für eine unheilvolle Wirkung auch in der deutschen Geschichte weiter entfaltet, disqualifiziert dies noch als Namensgeber. Und ich denke, das Gutachten geht da nicht so weit.
Und denken Sie, dass dieser Morgen, diese Präsentation des Gutachtens und der Biografie mit dieser Podiumsdiskussion, dass das schon mal ein erster guter Schritt ist, um diese Debatte noch mal richtig zu unterfüttern?
Naja, man muss sagen, es ist dem Bernhard-Nocht-Institut und seiner jetzigen Leitung hoch anzurechnen, dass sie dieses heiße Eisen anpacken. Und ich glaube, man muss ihnen auch hoch anrechnen, dass sie im Grunde sagen, okay, es gibt ein Gutachten und es gibt diese fundierte Biografie, die quasi gleichzeitig fertig werden, erscheinen und wir werden beides präsentieren. Die hätten ja auch machen können, nur ihr Gutachten, das eben nicht so eindeutig die Umbenennung fordert, wie jetzt ich und wie unser Buch das macht, sondern zu sagen, nee, wir bringen die jetzt zusammen und lassen das ausdiskutieren. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Man muss jetzt hoffen, dass dann eben auch man deutlich die Konsequenzen zieht, wenn die Wissenschaft quasi einhellig der Meinung ist, Noch war Kolonialist und er war Rassist, dass man dann eben auch sagt, okay, wollen wir unser Institut nach einem Rassisten benannt haben, nach einem Kolonialisten, nach einem Monarchisten oder wollen wir das nicht? Und dann auch zügig diese Umbenennung auf den Weg bringt.
Jürgen Zimmerer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und die Veranstaltung, bei der das Gutachten und das Buch vorgestellt wird, die findet morgen Abend im historischen Hörsaal des Bernhard-Noch-Tropen-Instituts statt. Und die Biografie, über die wir gesprochen haben, von Markus Hedrich, ist im Waldstein-Verlag erschienen. Nach Japan und Berlin geht's heute in unseren Serientipps dieser Woche. Und eine davon, Asura, hat einer der wohl wichtigsten japanischen Filmemacher gedreht. Hirokazu Koreeda, der erfolgreiche Filme wie Shoplifters gemacht hat, für den er auch 2018 die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Sein erster Ausflug ins Serienfach ist jetzt auf Netflix zu sehen und ist offenbar ganz anders als das, was dieser Streamingdienst sonst so im Angebot hat. Außerdem neu in dieser Woche die Serie The Next Level über Berlin, Clubkultur und Gentrifizierung, inspiriert von einer wahren Geschichte. Simone Schlosser weiß mehr.
Been in Berlin for like 2 days and club was meant to be your big ending. You were like happy.
Ein junges Paar aus den USA kommt nach Berlin, um den Techno-Club Berghain zu besuchen. Sie stehen mit gelangweilten Gesichtern Schlange, werden eingelassen, feiern und dann verlieren sie sich auf der Tanzfläche. Am nächsten Tag ist die Frau tot. Das klingt wie ein Fall aus dem Tatort, ist aber eine wahre Geschichte. Der Journalist Alexander Osang hat sie einst für den Spiegel recherchiert. Jetzt ist daraus eine Serie entstanden. Die Ereignisse und Figuren sind stark verfremdet, aber der Kern ist geblieben. Es geht um die Stadt Berlin, die Clubszene und Gentrifizierung. Nur heißt der Club hier Reaktor, das Paar Josh und Sophia und die Hauptfigur ist die Berliner Reporterin Rosa.
Sorry, I don't want to disturb, but do you need help?
Rosa und Josh begegnen sich zufällig im Krankenhaus. Sie besucht ihre Mutter, er hat gerade erfahren, dass seine Frau gestorben ist. Rosa gibt ihm ihre Nummer, die beiden bleiben in Kontakt. Und bald beginnt sie zu recherchieren, was in der Nacht geschehen ist. Starb Sophia an einer Überdosis? Und woher überhaupt hatte sie die Drogen? Schon bald mischt sich diese Geschichte mit einer anderen, an der Rosa gerade arbeitet. Über einen Berliner Immobilienmogul, der im Westen reich geworden ist und sich nach und nach die Stadt zurückkauft. Es ist eine fiktive Figur, gespielt von Jens Harzer, die in der wahren Geschichte in dem Spiegelartikel nicht auftaucht und die der Serie eine zusätzliche Ebene gibt.
Sind Sie einer von den Guten?
Sie?
Die Serie The Next Level ist mehr als ein Drogenkrimi. Ähnlich wie die Reportage damals. Sie ist eine Mischung aus Liebesgeschichte, Wendedrama und Kapitalismuskritik. Und am Ende ist es auch hier ein Zeitungsartikel, der die losen Fäden miteinander verbindet. Womit wir wieder beim Anfang wären. Das Berghain sei ein Stachel im Fleisch der Stadt, schrieb Alexander Osang damals im Spiegel. Und auch heute trotzt der Club der Krisenstimmung. Die Techno-Szenen gehören zum Besten der Serie. Mit ihren wummernden Beats, den zuckenden, halbnackten Körpern, wie man sich das Berghain eben vorstellt. Stylisch, makellos und selbstverliebt. Ein bisschen wie diese Serie, die zwar viel erzählt, sehr gut aussieht und der trotzdem ein wenig der Zug fehlt. Warum sehen eigentlich alle Netflix-Serien gleich aus? Diese Frage beschäftigt nicht nur das Publikum, sondern seit einigen Jahren auch die Filmwissenschaft. Dunkle Bilder, satte Farben und, was die Geschichte angeht, am liebsten irgendwas mit Thriller. Hin und wieder gibt es jedoch eine Serie, die herausfällt aus diesem Standard-Netflix-Look. Aktuell ist das die japanische Serie Asura von dem gefeierten Regisseur Hirokazu Koreeda. Der widmet sich darin seinem Lieblingsthema, komplizierte Familienbande. Und das wie immer mit viel Empathie und einem feinen Gespür für Figuren und Situationen. Die Serie spielt Ende der 70er Jahre in Tokio und im Mittelpunkt stehen vier erwachsene Schwestern. Durch Zufall finden sie heraus, dass ihr Vater mit 70 eine Affäre hat. Und mit dieser Affäre anscheinend auch einen kleinen Sohn. Wie umgehen mit diesem Wissen? Darum dreht sich die Serie. Jede Schwester denkt anders darüber. Die eine hat selbst eine Affäre, die andere verdächtigt ihren Ehemann und die beiden Jüngeren hadern damit, was es heißt, sich überhaupt auf einen Mann einzulassen. Die Serie erzählt stimmig, mit viel Ruhe und Humor und meist wird gerade irgendwas gekocht. Denn, wie heißt es so schön, Essen verbindet. Es ist eine Geschichte der Begegnungen. Selten sieht man eine Figur alleine. Man spürt die Verbundenheit der Schwestern, aber auch das Ringen um unterschiedliche Wahrheiten. Und am Ende geht es vor allem darum, darf eine Frau, sollte eine Frau Aufsehen erregen? Diese Frage erscheint heute so aktuell wie in den 70er Jahren, in denen die Serie spielt. Traurig, aber wahr.
Simone Schlosser hat zwei aktuelle Serien vorgestellt. Asura zu sehen auf Netflix und The Next Level in der ARD-Mediathek ab Freitag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedel.
Kürzlich hing noch das Gesicht von Elon Musk unter den Raumfahrtpionieren im Deutschen Museum in München. Die Bilder hängen am Eingang der Raumfahrtabteilung. Der Gründer der Weltraumfirma SpaceX war der einzige Pionier der Gegenwart. Nun ist die ganze Installation abgehängt worden. Ein Museumssprecher sagte der Süddeutschen Zeitung, man halte Musk nicht mehr für salonfähig. Deshalb habe man sich entschlossen, die gesamte Installation zu entfernen. Musk ist Gründer von SpaceX und der Elektroautofirma Tesla und galt zunächst als technischer Visionär. Zuletzt fiel er durch rechtsextreme Positionen auf seinem Nachrichtenkanal X sowie durch seine Nähe zu US-Präsident Trump auf. Schon Raumfahrtpionier Werner von Braun, der Hitlers Raketenprogramm entwickelte, war aus politischen Gründen nicht in die Gruppe der Visionäre aufgenommen worden. 4 Jahre nach dem Sturm auf das Kapitol ist Donald Trump zurück im Weißen Haus. Er steht im Verdacht, damals seine Anhänger angestachelt zu haben, weil er seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollte. Ein Hörspiel, das die Geschehnisse des 6. Januar 2021 aufarbeitet, ist nun zum Hörspiel des Jahres gewählt worden. Das gab die Deutsche Akademie für Darstellende Künste im hessischen Bensheim bekannt. Im Auge des Sturms, das Kapitol am 6. Januar 2021, heißt die Produktion von Maxi Obexer. Sie zeigt die gefährliche Macht rhetorischer Manipulation, so die Jury. Das preisgekrönte Werk wurde vom Westdeutschen Rundfunk produziert. Das Hörspiel des Jahres ist eine Initiative von öffentlich-rechtlichen Sendern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wird seit 1977 gewählt. Der Musikrechteverwerter GEMA geht erneut gegen eine KI-Firma vor. Die GEMA hat beim Landgericht München Klage gegen das US-amerikanische Unternehmen Suno eingereicht. Sie wirft Suno vor, Songs für ihre KI zu nutzen, ohne dafür zu zahlen. Unter anderem entstehen dabei laut GEMA Inhalte, die rechtegeschützten Liedern sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel Atemlos, Daddy Cool oder Mambo No. 5. Suno bietet ein KI-Tool an, mit dem sich Musikstücke erstellen lassen. Die GEMA sagt, dass ihr Repertoire systematisch genutzt werde, um die KI zu trainieren. Sie kritisiert, dass die Urheber der Werke daran nichts verdienen. Er löste in Frankreich einige Kinoskandale aus und machte Gérard Depardieu zum Star. Der Kultregisseur Bertrand Blier ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der preisgekrönte Filmemacher prägte das französische Kino der 1970er und 80er Jahre. Er interessierte sich in seinen Werken besonders für Begierde, menschliche Triebe und soziale Schichten. Seinen Durchbruch schaffte er 1974 mit der Erotik-Satire Die Ausgebufften über die rebellierende Jugend. Der Film brachte ihm den Status als Skandalregisseur ein.
Der Künstler, um den es jetzt geht, hat schon als Neunjähriger einen ersten Kunstpreis gewonnen. Der kurdische Künstler Ahmet Güneş Tekin, der jetzt in Istanbul mit einer großen Retrospektive zu sehen ist in der ganz neu geschaffenen Kunsthalle Feshane. Ingo Arendt ist gerade aus Istanbul zurückgekommen mit frischen Eindrücken. Diese Ausstellung, die trägt ja einen seltsamen Titel, Lost Alphabet. Was hat denn das zu bedeuten? Wie programmatisch ist das?
Ja, also das, was der Name eigentlich besagt. Es geht um ein verlorenes Alphabet. Das ist der Titel einer gleichnamigen Skulptur, auf die die Besucher direkt am Eingang des Museums Feshane stoßen. Das ist eine riesige, mehr als menschhohe, dreieckige Installation aus rostigen Buchstaben. Hat so Mahnmalsqualität, könnte man sagen. Und die Arbeit soll so ein Symbol sein für Sprachen und Vokabeln, die im Verlauf der Gründung der Türkei unterdrückt wurden. Kurdisch, Tscherkessisch, Armenisch, Lasisch, es wurde ja alles nationalistisch homogenisiert. Und dieser Künstler, Ahmet Güneş Tekin, der spricht im Zusammenhang mit der Gründung eben der Republik von dem Trauma der Modernisierung und will auf diesen Verlust mit dieser Skulptur aufmerksam machen.
Und vermutlich ist das ein typisches Anliegen für diesen Ahmet Güneş Tekin. Der ist ja hierzulande nicht so bekannt. Wer ist das überhaupt?
Also für meine Begriffe ein faszinierendes Phänomen, bildender Künstler eben, Jahrgang 1966, geboren im kurdischen Teil der Türkei, in der Stadt Batman, eine sehr alte und sehr multikulturelle Stadt. In gewisser Hinsicht ist er ein Außenseiter, denn er ist so ganz anders als diese moderne, avantgardistische, kritische, konzeptuelle und politische Kunst der Türkei, die wir in den letzten 10 bis 15 Jahren so schätzen gelernt haben. Er ist künstlerischer Autodidakt. Die Legende will es, dass er schon im zarten Alter von 6 Jahren sein erstes Gemälde geschaffen hat und mit 16 Jahren die erste Ausstellung gemacht hat. Inzwischen ist er auf sehr großformatige, farbenfrohe Installationen spezialisiert. Er ist enorm erfolgreich, geschäftstüchtig, verkauft sehr gut, vor allem an türkische und italienische Sammler. Er ist so erfolgreich, dass er inzwischen eine eigene Stiftung gründen konnte, Ahmet Güneş Tekin Vakfı, mit der er sein Werk vermarktet, aber auch junge KünstlerInnen fördert. Gerade hat er sich sogar einen Palazzo in Venedig gekauft, in dem er in Zukunft arbeiten will. Und etwas Besonderes, mit 1,3 Millionen Followern auf Instagram, da hat er ein Massenpublikum, von dem diese kritische Kunst der Türkei, selbst die Stars dieser kritischen Kunst, eigentlich nur träumen kann.
Und wie schafft er das? Also wie erklären Sie sich diesen unglaublichen Erfolg?
Ja, also dieser Erfolg gründet in einer sehr populären Formensprache, die wegen ihres Farbenreichtums sehr nah am Massengeschmack gebaut ist. Und für mich ist das ganze Oeuvre ein faszinierender Beleg, dass es in der Kunstszene der Türkei so einen ganz anderen Kosmos neben der zeitgenössischen Kunstszene gibt. Und es war sehr interessant zu sehen, dass diese, sage ich jetzt mal, konventionelle, herkömmliche Kunstszene bei der Eröffnung am vergangenen Donnerstag so gut wie gar nicht abwesend war. Sie halten immer so ein bisschen Distanz zu diesem sehr erfolgreichen Künstler wegen seines Blockbustertums und der kommerziellen Geschäftstüchtigkeit, mit der er sein Oeuvre vermarktet. Es muss immer alles sehr groß sein bei ihm. Eine seiner Arbeiten, Chamber of Immortality, der Raum der Unsterblichkeit, den er gemacht hat, der besteht aus 11.000 handgefertigten Totenköpfen. Da können Sie sich vorstellen, wie viel Platz das braucht. Die Schau wurde kuratiert von einem guten alten Berliner Bekannten, Christoph Tannert, der bis vor kurzem lange Jahre Direktor des Künstlerhauses in Bethanien in Kreuzberg war und Güneş Tekin seit einigen Zeit kennt. Und vielleicht hören wir mal kurz rein, wie Tannert Güneş Tekin ästhetisch charakterisiert.
Das folkloristische Element, die Frage seiner Herkunft als Kurde, spielt eine wichtige Rolle. Das spirituelle Moment, was die kurdische Kultur prägt, beispielsweise das Sonnenzeichen, das Sonnensymbol. Und all das wird artikuliert durch eine sehr farbenprächtige, signalfarbige Fassung. Ihn interessiert auch der kulturelle Hintergrund, aus dem er kommt, und all die Verwerfungen, eingeschlossen den Schmerz, den es in der multikulturellen türkischen Gesellschaft gibt. und der die kurdische Community wesentlich prägt.
Christoph Tannert war das, und was er da über Ahmet Güneştekin sagt, das klingt so ein bisschen folkloristisch, also die Beschreibung dieser Alphabetskulptur nachzuurteilen, scheint er aber doch ja auch irgendwelche politischen Ansprüche zu haben.
Das stimmt, Frau Gerg, wenn ich ihn charakterisieren sollte, würde ich ihn so als Hyperpop der politischen Kunst bezeichnen. Vielleicht ein Beispiel mal, eine Wand in diesem Museum Fesshane, der riesigen alten Ausstellungshalle, eine alte Fesfabrik, die von einem der Sultane mal erbaut worden ist, ist mit knallbunten Straßenschildern behängt. Lackierte Straßenschilder, auf diesen Schildern stehen aber jetzt nicht die Namen verdienter Menschen oder verdienstvoller Politiker, wie man das sonst so hat, sondern von aus meist politischen Gründen ermordeten Menschen in der Türkei, etwa der des armenischen Journalisten Rand Dink, dessen Ermordungstag sich auch zum Eröffnungstag der Ausstellung zum 18. Mal jährte. Und dann gibt es eben wieder diese mythischen, folkloristischen, ich würde sagen vielleicht auch ein bisschen leicht kunstgewerblichen Arbeiten, eines dieser riesigen Sonnenräder, von denen Tannert gerade sprach. Beispielsweise steht im neuen Luxushafen von Istanbul namens Galataport direkt neben dem Museum Istanbul Modern am Bosporus. Und was die politische Dimension dieser Kunst angibt, da gibt es aus meiner Sicht so ein kleines Dilemma, denn diese kritischen politischen Intentionen, ob es nun Kurdenpolitik ist, Migration in der Türkei oder so etwas, die stehen doch sehr stark in einem Gegensatz zu dieser gelackten, perfekten Ausführung, sodass sich die politische Irritation doch in Grenzen hält.
Und dieses Museum, also dieser Ort, in dem er da zu sehen ist, hat der auch nochmal eine besondere Bedeutung?
Dieses Museum Fesshane ist eigentlich eine Kunsthalle und ist sozusagen das Aushängeschild der neuen Kulturpolitik des von der Opposition gestellten Oberbürgermeisters von Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Und er hat in den letzten Jahren seiner Amtszeit mehr als 40 neue Kulturstätten geschaffen, mit dem Ziel, einerseits das kulturelle Erbe zu erhalten und auch so eine Art Kultur für alle Politik aller Turquoise zu etablieren. Denn diese ganzen neuen Häuser, meist historische Bauten, die sonst verfallen wären, sind allesamt mit Bibliotheken ausgestattet und stehen bevorzugt in bildungsfernen und konservativen Stadtteilen. Fesshane steht beispielsweise in dem sehr konservativen Stadtteil Eyüp. Und bei der Eröffnung vor anderthalb Jahren gab es einen fetten Eklat. Dabei wurden nämlich ein paar, wie soll ich sagen, freizügige, queer-verdächtige Arbeiten von diesen rund 300 Arbeiten, die da ausgestellt wurden, vandalisiert von Einwohnern aus der Nachbarschaft. Und deswegen hat die Stadtverwaltung bei dieser großen Retrospektive, die sie jetzt ausrichtet, offenbar einen Künstler ausgewählt, der einerseits schon politisch ist, aber mit seiner Formsprache nicht so aneckt und leichter konsumierbar ist.
Ingo Arendt war in Istanbul im Museum Fesshane. Dort ist gerade eine große Retrospektive des Künstlers Ahmet Güneştekin zu sehen. Dankeschön.
Gerne.
Und auf ganz andere Weise spektakulär als die Kunsthalle, in der wir gerade unterwegs waren, ist das Archiv der Avantgarden Egidio Mazzona Dresden ADA. Denn das ist jetzt von Kunstkritikern als Museum des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Das ADA hat im vergangenen Mai eröffnet als Teil der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Und die seit den 1960er Jahren aufgebaute Sammlung des Unternehmers Egidio Mazzona mit rund 1 Million Objekten, die dieser Mäzen Sachsen 2016 geschenkt hat. Der Freistaat wiederum hat dafür ein Barockgebäude am Elbufer komplett umgebaut in ein modernes Bauwerk und damit eine Institution eigener Art geschaffen, wie der Kritikerverbund fand, die ihre Methoden fortlaufend transparent mache und befrage. Und das auch noch in Zeiten schrumpfender Kulturetats, wo sich ohnehin alle Kulturinstitutionen etwas einfallen lassen müssen. Aber schon seit der Corona-Pandemie sind Museen das ja quasi gewöhnt, also mit Krisen umzugehen und Überlebensstrategien zu entwickeln. Was aus dieser Zeit an Maßnahmen übrig geblieben ist, das hat sich Natascha Pflaumbaum an 4 großen Häusern angeschaut.
Die Corona-Pandemie hat Museen weltweit vor immense Herausforderungen gestellt. Von einem positiven Effekt zu sprechen, fällt deshalb schwer.
Philipp Demand, Direktor des Städel Museums Frankfurt, spricht das zynische Paradox an. Nichts an Corona war positiv, keine Frage. Aber die Maßnahmen, die Museen zum Überleben erfinden mussten, haben sie von jetzt auf gleich erfolgreich gewappnet für die Zukunft. Krisen bringen auch Chancen mit sich. Simone Ebert von der Pinakothek der Moderne in München beschreibt die Herausforderungen von damals heute noch ziemlich anschaulich.
Wir alle in der Vermittlungsarbeit haben natürlich zu Beginn der Pandemie aus dem Homeoffice heraus das Digitale vorangetrieben. Wir haben Neues ausprobiert, ein kleines Filmstudio in der Küche aufgebaut. Ich habe sogar meinen Sohn mit Bastelmaterial und Anleitung vor die Kamera gesetzt.
Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Museen auf verschiedenen Ebenen rasant vorangebracht. Im Ticketing, in der internen Selbstorganisation und vor allem in der Vermittlung von Kunst. Also bei Führungen, Workshops, Vorträgen. Noch einmal Simone Ebert.
Es wurden Podcasts gedreht, hybride Formate aus der Taufe gehoben und viele Blogbeiträge geschrieben. Bastelbögen zum Downloaden, aber vor allem haben wir unzählige Filme gedreht, um die Kunst und Kultur barrierefrei und einem möglichst diversen Publikum nach Hause zu bringen.
Alles das ist bis heute geblieben und extrem beliebt. Viele Museen haben sich mittlerweile zu digitalen Medienproduzenten entwickelt. Selbst die, die schon längst im digitalen Zuhause waren, wie das Frankfurter Städelmuseum, machten ihre digitalen Räume während der Corona-Pandemie noch schicker. Philipp Demand, Direktor des Städelmuseums.
Bereits seit der sogenannten digitalen Erweiterung des Städelmuseums vor 10 Jahren bieten wir im Haus mit unseren digitalen Formaten einen breiten Zugang zur Kunst an, ein zentraler Bestandteil unserer Vermittlungsstrategie, übrigens schon lange vor der Corona-Pandemie. Auch während der Pandemie haben wir diese Strategie konsequent weiterverfolgt und zusätzlich zu den bereits bestehenden Formaten auch neue Angebote geschaffen. Ein Beispiel hierfür sind die sogenannten Online-Touren, die wir bis heute sehr erfolgreich anbieten.
Ein spektakuläres neues Angebot, das sich stets weiterentwickelt, hat sich die Bayerische Staatsgemäldesammlung in München ausgedacht. Simone Ebert.
Wir sind neue Wege gegangen mit Google Arts and Culture, mit spannenden interaktiven Stories. Das haben wir zunächst für Sonderausstellungen in der alten Pinakothek ausprobiert. Dann für die ständige Sammlung, die seither mit ihren Schätzen über Google Arts and Culture im digitalen Raum geöffnet und sogar mit 360-Grad-Aufnahmen digitalisiert ist.
Google Arts and Culture ist eine kostenlose Webanwendung von Google, die Kunst und Kultur virtuell zugänglich macht. Trotz toller virtueller Ideen stellte sich schnell die Frage, wie bekommt man die Menschen aus dem digitalen Museum wieder zurück ins physische Museum? Das K21 hatte hier eine ganz besondere Idee, indem es ein Community Management eingeführt hat. Denn
trotz der Einschränkungen und negativen Auswirkungen durch Corona hat die Pandemie auch positive Veränderungen angestoßen, von denen wir heute profitieren. Besonders die Digitalisierung wurde vorangetrieben.
Auch der Hamburger Bahnhof in Berlin hat schnell erkannt, dass man neue Milieus, Bubbles und ganz neue Generationen ins Haus zurückholen muss. Till Fellrath, Direktor des Hamburger Bahnhofs.
Insbesondere konnten wir sehen, dass gerade junge Menschen zu uns ins Museum kommen und da wirklich physisch gemeinsam Ausstellungen, Malerei entdecken wollen, an den Programmen teilnehmen, an den Workshop-Formaten. Und dann gleichzeitig natürlich auch vielleicht die Dinge dann teilen in den sozialen Medien, während sie sie aber hier gemeinsam erlebt haben. Also gerade in Zeiten von Digitalisierung, von sozialen Medien steht das physische Erleben doch wirklich wieder im Zentrum des ganzen Geschehens.
Das ist die wohl wichtigste Erkenntnis aus der Pandemie. Im Bereich von Kunst gibt es eine sichere Regel. Das Original sticht immer seinen digitalen Stellvertreter im Netz.
Was in Museen von den Corona-Maßnahmen geblieben ist, das hat sich Natascha Pflaumbaum für uns angesehen. Und was die Kulturwelt ansonsten beschäftigt, das weiß Gregor Sander.
Donald Trump ist als amerikanischer Präsident vereidigt und die liberale Welt befindet sich in einer Schockstarre. Allerdings sind inzwischen auch Stimmen zu hören, die dem donnernden Donald gern etwas entgegensetzen würden. Simon Strauß von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat sich den amerikanischen Politikwissenschaftler und Professor für Ideengeschichte Mark Leiler zum Interview geladen und der sieht die Sache so. Ich denke, dass es sehr wichtig für Liberale und Menschen von links ist, aufzuhören mit dem dauernden Gerede darüber, dass sie Angst haben. Es sind nur 4 Jahre, die Trump an der Macht sein wird. Unsere Institutionen sind stark, behauptet er und fordert, die Reaktion auf Trump sollte nicht Angst, sondern Wut sein. Da rennt er bei der schottischen Autorin A.L. Kennedy offene Türen ein, die in der Süddeutschen Zeitung poltert. In den kommenden Wochen und Monaten wird die Berichterstattung über Trump und seine Clique rechtsextreme Fantasien weltweit beflügeln. Klassische wie Online-Medien werden einen aufmerksamkeitsheischenden, verurteilten Vergewaltiger nutzen, um Klicks und Werbung zu generieren. Aber niemand kann uns zwingen zu schlucken, was sie uns servieren. Yes, we can, möchte man da jubeln, und Kennedy setzt sogar noch einen drauf. Wir sind mehr als ausbeutbare Ressourcen. Wir, und damit meine ich Millionen, sind Triebkräfte des Wandels, die in einer stark vernetzten Welt leben. Wir können schnell handeln und Dinge verbessern. Leider erklärt uns die Schriftstellerin nicht genauer, wie wir das denn ganz praktisch tun könnten. Und mit der stark vernetzten Welt ist es ja auch so eine Sache, denn die Herren der sogenannten sozialen Netzwerke befinden sich ja inzwischen allesamt auf der Kriegsspur vor Trump. Daher überrascht auch diese Nachricht aus der FAZ nicht. Hashtag Democrat oder auch Hashtag Liberal, wer aktuell probiert, diese Begriffe auf der Sozialplattform Instagram von Meta zu suchen, könnte scheitern. Seit der Nacht zu Dienstag berichten Nutzer von dieser Veränderung. Statt Suchergebnissen erhalten Nutzer einen Hinweis darauf, dass die Ergebnisse verborgen werden, da sie sensible Inhalte darstellen könnten, berichtet Laura Albermann. Vielleicht wäre also ein Boykott von Facebook und Instagram die Lösung. Ein Versuch wäre es wert, meint Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel. Seit dem vergangenen Wochenende gibt es nun in den USA den Lights-Out-Meta-Boykott, der bis kommenden Sonntag gehen soll und dazu auffordert, die Aktivitäten auf allen Meta-Plattformen ruhen zu lassen. Unternehmen wie Meta sollen so merken, was es bedeutet, die extreme Rechte zu unterstützen. Michael Stipe, ehemaliger Sänger der Band R.E.M., macht beispielsweise mit und fragt auf seinem letzten Post: Sind wir so süchtig, dass wir es nicht einmal eine Woche schaffen, uns auszuloggen? Für Gerrit Bartels ist die Frage allerdings eine ganz andere. Warum überhaupt nur eine Woche? Warum nicht gleich ganz abmelden? Fragt er im Tagesspiegel und antwortet selbst: Schwierig ist halt nicht nur eine Sucht, sondern oft auch Geschäftsmodell. Und Mark Zuckerberg wird seine Entscheidung deshalb kaum zurücknehmen. Vielleicht darf man sich dann wenigstens ein bisschen darüber freuen, dass der Springer-Herausgeber und Elon Musk-Verehrer Ulf Poschardt für seinen Abgesang auf das liberale Shitbürgertum keinen Verlag gefunden hat und das Werk nun selber drucken musste, oder wie es Konstantin Nowotny in der Taz beschreibt: Nun steht Printed in Poland bei Amazon Fulfillment im Einband. Der schwache Druck auf den dünnen Seiten sieht billig aus und das anständig designte Cover präsentiert sich im Look and Feel einer studentischen Arbeit frisch vom Copyshop. Das macht aber nichts, im Gegenteil, denn wann kann ein erklärter Porsche-Liebhaber sich sonst noch wie ein Punk, wann ein viel publizierter Autor nochmal wie eine rebellische, beinahe zensierte Stimme fühlen?
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.